darum bitte ich dich, dass du kommst in unsere Herzen hinein und das versiegelst, was wir jetzt hören sollen von dir und dass du mir hilfst, das Richtige zu sagen und auf die richtige Art zu sagen. Und ich bitte dich um deinen Segen für uns alle. Amen. Ich möchte euch heute ein bisschen an meinen Gedanken und Entwicklungen in den letzten Monaten teilhaben lassen. Es wird also eine persönliche Predigt werden. Es war nämlich eine sehr durchwachsene Zeit und es war teilweise nicht einfach, aber teilweise habe ich was gelernt, was für mich sehr wichtig war eigentlich. Und ihr könnt euch sicher vorstellen, diese Phase, die hat eigentlich begonnen, das war so eine Phase, ihr werdet es dann hören, mit dem Tod von der Mama. Ja, da hat das begonnen. Ungefähr vor 4 Monaten, ein bisschen länger, ein paar Tage, ist sie also ganz plötzlich gestorben und das war, sie ist zum Herrn gegangen, ich meine, man sieht es hier, ich habe das gemalt, weil es ja eigentlich was Schönes ist, ja, für sie, dass sie da zum Herrn jetzt gehen konnte. Ja. Aber für mich war es total unreal. Es war, man betrachtet das in der Zeit ganz anders als danach. Ja. Und es war, ich kann mich noch so gut an diesen Samstag in der Früh erinnern. Ja. Dieser Samstag um 6.45 Uhr, als das Handy geläutet hat und eine SMS von der Angelika gekommen ist und da drinnen gestanden ist, dass sie schon gestorben ist. Und ich weiß noch, dass ich danach wie betäubt war. Also es hat sich fast eine halbe Stunde gedauert, bis ich darauf reagieren konnte. Und ich habe dann Angelika zurückgeschrieben und vorgeschlagen, dass wir ein Frühstück gemeinsames machen sollten, weil es war irgendwie so unreal. Wir haben das dann gemacht und wir haben uns alle getroffen und wir haben geweint und wir haben auch gebetet miteinander. Wir haben es aber alle nicht verstanden. Ja, es, und auch nicht richtig so als real sehen können irgendwie. Ja. Das war irgendwie total unreal. Das hat jeder von uns irgendwie so ausgedrückt und das war auch so. Ja. Dann kam der Sonntag danach. Der Sonntag danach, wo wir vor euch gestanden sind als Familie und euch unsere Herzen geöffnet haben. Ja. Das war ein ganz wichtiger Sonntag, ja, weil wir haben so viel Anteilnahme und Liebe von euch empfangen, ja, an diesem, das war für uns auch ein Stück weit Trost und es war eigentlich ganz toll und wir sind eingehüllt worden in eure Liebe, die Liebe von euch und in die Liebe vom Herrn. Und in dieser Zeit bis zum Begräbnis, dann haben wir uns jeden Tag getroffen als Familie und haben miteinander gegessen und gesprochen und alles Mögliche organisiert, was eben zu tun ist bis zum Begräbnis. Und dann kam das Begräbnis. Und das Begräbnis, das war ja, jeder, der dabei war, weiß es, ein ganz besonderes Begräbnis. Abschiedsfeier eigentlich, würde man sagen. Und wir waren alle tief berührt und sogar der Friedhofsgärtner ist geblieben. Der war so interessiert wegen unseren Vorbereitungen, der hat alle mitbekommen und dann ist er geblieben. Und ich glaube, der war auch schon beeindruckt von dieser Atmosphäre, weil der Herr da war. Aber ich selbst, da war erfüllt von einer seltsamen Mischung von Gefühlen. Das kann man gar nicht richtig beschreiben, weil einerseits das Herz ja sagt, also du sollst dich erfreuen für deine Mama, aber andererseits bist du auch traurig. Ja. Und dann ging das Leben weiter. Und es war extrem viel zu tun. Ja. Also ihr wisst ja, diese Schulgründung, die wir da ja gemacht haben, das war ja direkt danach, also eigentlich in dieser ganzen Zeit und so kam es, dass ich einfach auch gar keine Pause hatte zum Nachdenken und in Wirklichkeit im Nachhinein kann ich sagen, ich hätte wahrscheinlich auch keine haben wollen. Ja, das war so wichtig, gleich später weiterzumachen. Es war auch übrigens ein Grund, warum ich beim Begräbnis einen Lobpreis gemacht habe, obwohl es ja extrem schwierig war, ja, das zu tun, aber das selber zu machen, das war auch ein Statement, ich will weitermachen, ja, das war ein Statement in eine sichtbare und unsichtbare Welt hinein. Aber je weiter die Zeit verging, desto realer wurde es. Ja, es war immer so ein bisschen unreal, aber es wurde dann realer. Und weil eben so viel zu tun war, bin ich nicht wirklich zum Nachdenken gekommen, außer in den Nächten. Ich war es und bin es leider gewöhnt, immer sehr spät schlafen zu gehen. Ja? Und in dieser Zeit ist es mir wirklich schwer gefallen, einzuschlafen oft. Ja? Weil da konnte ich ja meine Gedanken nicht so richtig entfliehen. Und tagsüber war alles geschäftig und man musste eh viel tun. Aber in der Nacht, wenn du allein im Bett liegst, vor dem Einschlafen, und normalerweise schlafe ich immer mit Musik ein, also habe ich immer mein iPod und mein Kopfhörer da, aber wenn ich das mal nicht gemacht habe, weil ich zu müde war, das aufzudrehen, alles und so, dann konnte ich aber trotzdem nicht einschlafen, weil ich habe dann immer wieder den Freitagabend, wo die Mama dann in der Intensiv gelegen ist, mit den ganzen Schläuchen gesehen und mich ja zurückerinnert an den Samstagmorgen. Das war eigentlich, für mich war der Samstagmorgen das Allerschlimmste, ja. Diese Endgültigkeit, dass es schon passiert ist, sozusagen, ja. Und dann ist wieder alles real geworden. Unreal geworden, aber der Schmerz kam wieder zurück, ja. Und ich habe mich aber auch immer wieder gefürchtet vor dieser Zeit. Dann, ja, vor dieser Schlafensgehzeit. Und habe versucht, meine Gedanken zu zügeln und eben mehr die Musik einzuschalten, dass ich dann nicht drüber nachdenken muss, weil es war nicht nur, dass dieser Schmerz gekommen ist, sondern auch Fragen. Und zwar so unbequeme Fragen. Fragen, deren Antwort ich vielleicht auch gar nicht unbedingt so wissen wollte. Und mehr habe ich mich ein Stück weit zurückgezogen in mich, so ohne es wirklich bewusst zu machen, aber es ist einfach passiert dadurch. Als dann der Juli kam und damit die Sommerferien, war ja zuerst die Familienfreizeit und da war ja Urlaub und so und da war ja viel zu tun, auch viel, ich meine jetzt nicht dienstmäßig, aber trotzdem, es war auch geschäftig und da war man abgelenkt, aber danach kam dann etwas, das Sommerloch. Ich habe es bemerkt, es wurde immer schwieriger für mich, den Lobpreis vorzubereiten, nicht im Lobpreis zu singen, das ist immer gut gegangen, ja. Danach hat mich immer aufgebaut auch, ja. Aber das Vorbereiten, der Antrieb ging weg. Ich konnte gar nicht an der CD weiterarbeiten, die ich ja immer in Vorbereitung habe. Und ich konnte auch gar nichts Kreatives tun, ja, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie passt was nicht. Ich habe es aber dann gut verdrängt, weil im Lobpreis ist es mir gut gegangen. Und dann ist ja auch noch Ingrid ihr 40er gewesen und da musste man ja einiges vorbereiten, war viel zu tun. Und dann aber hat der Papa mich erinnert, ich sollte ja predigen. Im August. Und da habe ich begonnen, in mich hineinzuhören. Ja. Und was war da in mir? Nix. Ich konnte nicht eine Ruhe finden, eine innerliche. Und ich habe nicht einmal gescheit ein Thema gefunden. Ich meine, ich habe ein Thema schon vorbereitet gehabt, schon vorher, so halbwegs vorbereitet gehabt, aber das ist schwierig. Weißt du, ich habe das so mit einem Gespräch mit dem Papa, haben wir uns mal unterhalten darüber, über diese Zeit, weil für ihn war auch diese Zeit eine schwierige Zeit. Und ich habe zu ihm gesagt, schau, du bist so routiniert im Predigen, du kannst auch in dieser schwierigen Zeit predigen, so wie ich den Lobpreis vorbereiten kann, und auch wenn es mir gar nicht gut geht und ich das auch machen kann, den Lobpreis, das ist auch etwas, was man routiniert ist, aber ich bin nicht routiniert im Predigen und ich muss immer mein ganzes Herz auspacken dafür, und jetzt ist aber da nicht wirklich viel drinnen momentan, außer ich weiß noch nicht so richtig, was ist los. Und so habe ich dann begonnen zu überlegen und habe mit Ingrid gesprochen, auch mit meinem Papa, und meine Gedanken ihnen mitgeteilt und bin dann in meinem Überlegen übergegangen, zu diagnostizieren, was ist los mit mir. Und in diesen Gesprächen und auch schon davor eigentlich ist mir zu Bewusstsein gekommen, dass ich etwas verloren hatte. ich habe etwas verloren. Nämlich ein Stück meiner Kindlichkeit, der Kindlichkeit meines Glaubens. Zu diesem Zeitpunkt, wie die Mama gestorben ist. Ja? Ich hatte diesen kindlichen Glauben immer gehabt. Hoppala, das Bild ist nicht gekommen. So. Er war quasi die Basis meines Lebens. Unbewusst, aber immer vorhanden. So wie dieses Motto, der Papa wird schon richten. Ja? Da gab es diese grundlegende Sicherheit in meinem Leben, dass alles in Gottes Hand ist und dass nichts geschieht, was er nicht zulässt. Und das dürft ihr jetzt nicht verwechseln mit dieser naiven Einstellung, ich bin jetzt Christ und da kann mir nichts mehr passieren und dieses schönes Leben und so weiter. Die hatte ich nämlich nicht, diese Einstellung. Ja? Aber doch diese grundlegende Sicherheit der Güte und des Wohlwollens Gottes. Ja? Eben dieses Bild vom Kind in der Hand des Schöpfers. Und ein Stück, nicht das Ganze, aber ein Stück dieses kindlichen Glaubens, den hatte ich verloren. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und Ursachenforschung betrieben. Und am besten macht man das in der Bibel. Und wie ich das formuliert habe für mich, ein Stück meines kindlichen Glaubens, des Kindlichseins verloren zu haben, habe ich begonnen in der Bibel nachzuschauen, was steht da über Kind drinnen. Ja, also eingegeben Kind und mir die Stellen angeschaut. Ich habe eh schon einige gewusst, aber ich wollte es nochmal konkreter durchlesen. Und da kam eben diese, fiel mir auf, dass Jesus, das wisst ihr alle, aber trotzdem, dass Jesus uns total oft Kinder nennt. Ja, seine Kinder nennt. Und mehr noch, dass er zum Beispiel hier in Matthäus 18,3 uns immer wieder sagt, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Ja, das sagt er zwar in dieser Situation, weil die Jünger sich gestritten hatten, wer wird denn dann der Erste sein? Und er bezieht das darauf und sagt, die Kinder wollen nicht, da kümmert es nicht darum, da geht es um was anderes. Es geht aber noch viel tiefer. Weil kindlich sein hat viel mehr Aspekte. Aber was mich jetzt betrifft, ich habe ja nicht ganz mein Kindsein verloren, weil im Mann steckt immer ein bisschen ein Kind und das habe ich auch noch immer, ja. Aber ich habe ein Stück von dieser Kindlichkeit in meinem Glauben hatte ich verloren, muss ich sagen. Nicht mehr habe, ja. Und der Vergleich geht noch tiefer und Jesus spricht auch in Markus 10, 14 von Kindern, wo steht, lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Also dieses Kindsein muss auch für Jesus etwas Besonderes sein, dieses Kindlichsein, etwas, was im Erwachsensein oft fehlt oder unterbelichtet ist, sagen wir so einmal. Und dann habe ich mich weiter beschäftigt, kindlicher Glaube, und habe mir dann überlegt, weil kindlicher Glaube ist für mich gleichzusetzen fast mit Urvertrauen. Ein Urvertrauen in Gott. Kindlicher Glaube zeichnet sich darin aus, dass er nicht nach dem Warum, dem Wie und dem Wann fragt, sondern er nimmt als gegeben hin. So wie wir es bei den kleinen Kindern noch sehen können. Ja? Wenn du als Papa deinem kleinen Kind etwas sagst, dann gilt es. Ja? Dann geht der woanders hin und erzählt, das ist so, mein Papa hat das gesagt. Ja? Das ist einfach so. Ja? Und, oder auch in den ersten Volksschulklassen noch, ja? Wenn der Lehrer was sagt, das ist so, ja, eindeutig. Ja. Aber dieser kindliche Glauben, der macht er nicht dumm und er schaltet auch den Verstand nicht aus. Er stellt nur ganz selbstverständlich den Glauben über den Verstand. Und er vertraut. Woher kommt dieser kindliche Glaube, habe ich mich dann gefragt. Woher kommt der? Und zuerst einmal ist er ein Geschenk Gottes. Wir sind geboren mit einem Urvertrauen, mit der Fähigkeit, ein Urvertrauen zu entwickeln, zu haben, mit der Fähigkeit, einen kindlichen Glauben zu haben. Gott hat uns so geschaffen, wie wir sind, und das ist Gottes Geschenk an jeden für uns, jeden von uns. Die Fähigkeit, so zu glauben und zu vertrauen, die hat er in uns eingebaut, implementiert. Wie gesagt, das beste Beispiel ist meiner gesunden Familie. ja, wo die Kinder das auch erleben, dass die Eltern einen Glauben haben, ja. Und das ist auch ein Geschenk Gottes, eine Aufgabe von und für uns Eltern. Ja? Gott hat es in uns hineingelegt, dieses Geschenk, aber was damit passiert, da hat vieles Anteil, nicht nur die Eltern, aber die Eltern einen wesentlichen Anteil. Und das ist auch ein Teil unseres Jobs. Der zweite Punkt in dem, zuerst, also Gott ist ein Geschenk Gottes, dieser Urvertrauen, aber das Vorbild der Eltern, das ist enorm wichtig. Das, was wir Eltern unseren Kindern vorleben und erzählen, das akzeptieren sie, zumindest solange sie noch ganz klein sind und kleiner sind, ja, als Wahrheit. Und vieles davon wird aber in dieser Zeit zur Grundlage in ihrem späteren Leben. Ja, das, auch wenn es nur unbewusst ist. Und deswegen ist es so wichtig, und ich glaube, dass es ein großer Beitrag zum zukünftigen Glaubensleben unserer Kinder ist, dass wir ihnen das vorleben. Und zwar meine ich vorleben in dem Sinne, dass sie, wenn wir als Eltern ein Felsen für unsere Kinder sind, wenn wir sie immer lieben und sie immer zu uns kommen können und wenn wir sie nie anlügen, ja, dann legen wir eine Basis und wir legen ein Urvertrauen und einen Glauben in sie hinein. Und wenn wir darüber hinaus auch noch in unseren eigenen Glauben ihnen vorleben, und das geht dann auch ins spätere Alter hinein, ja, dann ermöglichen wir unseren Jugendlichen, wie sage ich dann schon eigentlich, einen noch besseren Start ins eigene Glaubensleben hinein. Und ich hatte und habe solche Eltern. Eltern, die mir in meiner Kindheit ein Urvertrauen vermittelt haben. Als kleines Kind, vor allem durch ihr Leben, ihre Verlässlichkeit und ihre Liebe zu mir, aber besonders in meiner Jugend, bis jetzt eigentlich, auch durch diesen vorgelebten Glauben. In so vielen auch schwierigen Situationen, und ich erinnere mich noch an eine, deswegen habe ich auch dieses Bild genommen, das ist für mich ein wunderschönes Bild, weil sie sozusagen wie auch auf diesem Bild eine Basis sind für uns. Ja. Und das war übrigens zum 40. Hochzeitstag von ihnen. Ja. Aber als Beispiel, da war ich jetzt da waren wir schon älter natürlich, deswegen kann ich mich auch gut daran erinnern, Zeit der Gemeindegründung dieser Gemeinde hier. Ich erinnere mich noch ganz genau, diese Gemeinde zu gründen erfordert natürlich auch, dass man aus der Kirche austritt, und das ist ja ein Problem, wenn man ein Pfarrer ist. Weil dann verliert man nicht nur den Job, kriegt man eher einen neuen in der Gemeinde dran, aber auch, wo man wohnt. Also das Pfarrhaus musste man natürlich verlassen, und das war sehr schwierig, weil wir nichts anderes hatten, nichts gefunden haben. Ja. Und ich weiß noch, wie dringlich das war für meine Eltern. Ja, ich weiß, wie sie die Zeitungen durchforstet haben, schon Pläne gemacht haben, uns aufzuteilen und was auch immer, wenn das nicht rechtzeitig, und Gott war wirklich spät, aber er ist dann doch noch rechtzeitig gekommen, ja. Aber ich weiß, in dieser Zeit, ich habe das mitbekommen, ja. Aber mein Vertrauen in meine Eltern, in ihren Glauben an Gottes Versorgung, hat damals auch mein Vertrauen in Gott gestärkt. Und ich habe auch gar keine Angst gehabt, dass es nicht klappt. Obwohl, da war ich schon älter, ja. Also, das war nicht so ein Kindlichkeitsglauben, sondern das war einfach, waren auch sie, ja. Deswegen ist es so wichtig, wir als Eltern, ja. Und es war dann umso schöner, wie das dann nachher war, wie wir dann dieses Haus in Würflach bekommen haben. Da hat sich Gott dann ganz dazu gestellt. Ja? Zu ihnen, zu ihrem Glauben und auch zu mir. Und jetzt gehe ich noch ein Stück weiter wieder zurück, da war ich wieder ein bisschen jünger. Das hat sich auf mein Leben ausgewirkt. Dieses Vorbild von meinen Eltern und auch dieses Urvertrauen, was ich immer hatte. Dieses Urvertrauen. Ich erinnere mich noch ganz deutlich an eine Situation. Wir waren ja nie reich. Also viel Geld gab es nie bei uns zu Hause. Ja? Und ich habe damals alles zusammengespart, was ich hatte, um ein Fahrrad zu kaufen. Ja? Und ich weiß noch, das war lila, wunderschön, also das Katalog war das damals noch, im Sportgeschäft war es noch zu teuer, also muss ich es im Katalog aussuchen, es ist dann geliefert worden, haben wir zusammengebaut und es war super und es war toll und ich war ganz happy. Auch es hat so ganz dicke Reifen gehabt, war so ein Citybike, war ein bisschen mühsam zu fahren, aber das habe ich vorher nicht gewusst, dass das so mühsam ist mit den dicken Reifen. Also, aber trotzdem, ich habe das sehr gepflegt und habe es immer in die Garage gestellt. Ja, also dann ist nie draußen gestanden, sondern Tür war zu. Und zur damaligen Zeit, da war auch noch der Fritz Wolf in der Gemeinde, also in der Pfarrgemeinde damals, ja. Und eines Tages kam er zu mir ins Zimmer hinaufgelaufen, ganz atemlos, und hat mir gesagt, du, ich glaube, da hat jemand dein Rad geklaut aus der Garage heraus. Ich habe jemanden gesehen, das hat ausgesehen wie dein Rad. Und ich war natürlich komplett geschockt und bin runtergerannt zur Garage, und wirklich, das Radl war weg aus der Garage draußen. Und das war natürlich ein kleiner Schock, weil ein neues Kaufen war unmöglich. Also das ganze Geld war ja gerade erstraßen für das andere, ja. Und ich habe sie auch gebraucht zum Herumfahren. Ich habe zwar schon einen Führerschein gehabt, glaube ich, ja, aber trotzdem, das Auto habe ich nicht immer haben können. Also es war eigentlich meine Mobilität, das Fahrrad damals, ja. Und noch dazu war es so ein tolles und so teuer gewesen für mich jetzt. Und ich bin sofort los in die Stadt hinein, nach Neunkirchen damals noch, und habe versucht, den Dieb und das Fahrrad eigentlich, der Dieb war mir ja wurscht, aber das Fahrrad zu finden wieder. Und ich weiß noch, wie ich da durch die Stadt bin und ihn nicht finden konnte. Ich konnte das Rad nicht finden, auch den Dieb nicht. Aber ich weiß noch einen Gedanken, den ich da gehabt habe, und das war ein sprichwörtlicher Gedanke, nicht nur sowas, sondern etwas, was ich durchgedacht habe während dieser Zeit, ja, war das: egal was ist, meinen Glauben und mein Jesus, den kann mir keiner stehlen. Und ich habe mich sicher gefühlt. Ihr wisst ja, wie das ist, wenn man eingebrochen wurde, ihr wisst es besonders, ja. Oder wenn dir etwas gestohlen wird, dann fühlst du dich normalerweise nicht mehr so sicher dort, wo du bist. Oder auch mit der Garage oder mit all diesen Dingen, ja. Aber ich habe mich trotzdem sicher gefühlt, weil ich habe mir vorgestellt, egal was sie mir jetzt klauen, das kann mir keiner klauen, ja. Das kann mir keiner klauen. Ja. Und mit diesem Gedanken bin ich dann nach Hause gekommen, und da weiß ich noch, da war so der Pfarrhof, und im oberen Stock, da war die Wohnung. Und da hat der Papa, glaube ich, runtergeschaut und hat mich so fragend angeschaut, ob ich den jetzt gefunden habe. Weil natürlich haben sie mitbekommen, dass das geklaut war. Und ich habe so raufgedeutet, leider nicht. Ja. Aber plötzlich habe ich gemerkt, dass der Papa da an mir vorbeischaut, und die haben mich umgedreht, und dann plötzlich sehe ich einen Mann, also ein Ausländer war das, ein Gastarbeiter, hereinkommen mit meinem Fahrrad. Und ich war ganz perplex und bin dann hin, und der hat mir das Fahrrad übergeben und hat mir Folgendes erzählt. Er ist also ein Gastarbeiter, weiß ich nicht mehr woher, und hat nicht weit von uns an einer Baustelle gearbeitet. Und ein von seinen Kumpeln dort, also auch ein Gastarbeiter, der hat dieses Rad geklaut und kam damit zur Arbeit. Und er hat das mitbekommen, weil er es ihm erzählt. Und da hat dieser Mann, der zu mir gekommen ist, gesagt, das darfst du nicht machen, das kann man nicht machen. Bring das Rad zurück. Der hat sich aber natürlich nicht getraut, das zurückzubringen. Und dann ist er gegangen und hat mir das Rad zurückgebracht. Ja. Und das war natürlich fantastisch für mich, ja, weil ich hatte es abgeschrieben, ja, eigentlich, ja. Trotzdem diese Sicherheit gehabt, und da hatte ich damals in meinem Herzen, in einer für mich sehr schwierigen Situation, meinen kindlichen Glauben als Basis erlebt, ja, in Form dieser Sicherheit. Und das habe ich immer wieder erlebt, in meiner ganzen Schulzeit, in meiner Studienzeit hindurch. Ich hatte immer diesen mich tragenden kindlichen Glauben, dieses Urvertrauen und ein Backup in meinen Eltern. Jede wichtige Entscheidung, jeder Glaubensschritt in meinem Leben war getragen in Wirklichkeit von diesem Urvertrauen. Wie ihr euch sicher vorstellen könnt, als ich da vor eineinhalb Jahren dann entschieden hatte, mit der Schule ganz aufzuhören und in diesen vollzeitlichen Dienst mit Teilzeitanstellung, so wie ich das jetzt nenne, einzusteigen, war natürlich auch mit im Vergleich zum Lehrergehalt eine finanzielle Einbuße. Da haben wir uns damals zusammengetroffen zu einem Gebet für diese Situation. Gott hat so klar gesprochen. Für mich war das so klar. Da musste man, und für die Ingrid übrigens auch, dass man gar nicht weiter nachdenken musste, dass, obwohl wir gar nicht gewusst haben, wie das finanziell geht, dass wir das einfach machen. Und am selben Abend habe ich das gekündigt. Ja, da war es wieder. Da war es wieder dieses Urvertrauen. Gott hat gesprochen, das ist das Richtige, tu's, ich tu's. Ja, weil ich auf ihn verlassen kann. Und dann das Nächste, die Schulgründung, das ist wieder ein riesiger, verdiene ich schon weniger, und jetzt verlässt die Ingrid auch noch ihre Anstellung, ja, und geht in einen, jetzt menschlich gesehen, sage ich jetzt einmal, unsichere finanzielle Situation. Das geht ja um die Existenz, um die eigene auch dabei. Ja. Und auch da hat Gott klar gesprochen und auch da gab es zu diesem Zeitpunkt dieses Urvertrauen. Ich meine, es gibt es noch immer. Ich habe ja nicht alles verloren, aber weißt du, ein wichtiges Stück davon hatte ich verloren. Und so war es immer in meinem Leben präsent. Ja? Und dieser Glaube und dieses Urvertrauen, wie ich es euch erzählt habe, bei all diesem Erleben wächst auch den Glaube, den Urvertrauen. Wenn du Gott erlebst und seine Güte erlebst, wenn du in einer Beziehung mit ihm bist, einer persönlichen Beziehung, ja, und mit ihm kommunizierst und ihn kennst, dann ist es so, wie es die Angelika so schön gesagt hat in ihrer Predigt, dann ist es wesensfremd, für Gott uns etwas anzutun. Ja, dann ist es wesensfremd, dass er nicht das Beste will für uns. Und eins, wenn du erwachsen wirst, fängt dein Verstand mehr an zu wirken. Und der ist nicht immer so gläubig jetzt wie mein Glaube. Ja? Und auch in diesen Situationen, jetzt, wo ich jetzt vorher gesprochen habe von Schulgründung und so, da fängt auch der Verstand immer wieder an und sagt, ja. Aber, weißt du, je näher wir Gott sind, und je mehr wir seine Güte und seine Gnade und sein sich zu uns stellen, seine Treue erleben, desto leichter fällt es dem Verstand, den Glauben oben drüber zu setzen. Sich unterzuordnen unter den Glauben. Weil es ja auch logisch ist. Ja? Wenn Gott mich nie enttäuscht hat, warum soll er es jetzt tun? Dann kann der Verstand das auch viel leichter akzeptieren. Und na, genau, dieses Urvertrauen, diesen kindlichen Glauben, den brauchen wir als Basis unseres Lebens. Das ist der feste Grund, auf dem wir sicher stehen und gehen. Und den brauchen wir besonders. Schaut, ich habe da ein Bild gemalt, wenn das mal funktioniert. Das ist wie der Lebensweg. Man sieht es nicht so gut, weil es ein bisschen hell ist da herinnen. Man sieht einen Weg und Fußspuren drauf, ja. Und da hinten ist dann die Stadt, das ist das Ziel, ja. Das Ziel, bei Gott zu sein, ja. Das ist mein Lebensweg. Aber gerade in Zeiten, wenn der Nebel kommt, das geht aber sehr schnell jetzt da. Upsala. David, drückst du bitte du mal weiter? Nur eins drücken, ja. Dann brauchen wir das Urvertrauen. Weil dieses Urvertrauen ist sozusagen wie diese Fußspuren und das Licht da oben vom Ziel. Das trägt uns, das zeigt uns den Weg, wenn wir in unseren Gefühlen nicht mehr weiter wissen. Weil die Gefühle sind sehr mächtig in uns Menschen. Ja? Und die Gefühle können vieles bewirken und uns total vernebeln. Ja? So wie es da ist. Aber dann geht es vorbei. Ja, und dann sehen wir den Weg wieder. Aber ich hatte ein Stück dieser Basis in meinem Leben verloren. Und wie jeder weiß, merkt man oft erst, wie wichtig etwas ist, wenn man es verloren hat. Es gibt noch einen, der uns das wegnehmen will, nämlich den Feind. Er möchte, dass wir an Gott zweifeln, dass unser Vertrauen erschüttert wird in seine Güte. Und warum? Weil er weiß, dieses Urvertrauen, das hält uns auf dem Weg. Egal, was er uns antut, wenn wir dieses Urvertrauen haben, bringt uns nichts ab von ihm, von Jesus, meine ich jetzt, von Gott. Und jetzt kommen wir zu dem Fehler, den ich gemacht habe. Ah, bitte. meine Schwäche und ihre Folgen. Bei mir dann meine Schwäche nach dem Tod von der Mama ausgenützt und Zweifel in die Güte Gottes in meinen Geist gesät. Im Nachhinein betrachtet, konnte ich das eben in der Nacht, wie ich auch schon vorher gesagt habe, besonders gut bemerken. Da hat der Hauptvorwurf war weniger eigentlich, dass er mir die Mama genommen hat, sondern einfach die Situation, dass ich gar nicht die Chance hatte, mich zu verabschieden. Zum Beispiel. Ja? Und das war, vielleicht kann man das ein bisschen dunkler machen da vorne, dass man das ein bisschen besser sieht. Die Saat dann in meine Seele hinein geschmuggelt hat. Und meine Gedanken, wenn ich sie nicht gezügelt habe, diese Gedanken sind dann so geworden. Ja? Und diese Gedanken haben mich auch gleichzeitig abgeschnitten, ein bisschen weit von der Nähe Gottes, weil ich mich zurückgezogen habe. Ja? So abgeschirmt, wie es da ist. Ich ließ Zweifel zu. Unbewusst war das eigentlich. Weil ich habe immer geglaubt, ich glaube immer noch ganz fest an alles. Ja, oh, danke. Aber trotzdem war es so. Und so begann ein heimliches, mir nicht voll bewusstes Zurückziehen von Gott. Es hat sich in meinem Leben ausgewirkt. Dieser Antrieb, den ich mehr gehabt habe, ging weg. Ich konnte nicht mehr christlich kreativ sein. Ich habe mich in Arbeiten hineingeflüchtet, wo man nicht so viel nachdenken muss. Ja? Oder auch Computer gespielt oder mehr in andere Aktivitäten, wo man einfach nicht nachdenken muss. Ja? Aber zum Glück ist Gott immer treu. Er war und ist immer treu. Er versteht uns und auch mich. Und er hat mich trotz meiner Vorwürfe nie im Stich gelassen. Im Gegenteil, ich habe seit Mamas Tod so viel Gunst und Liebe erleben dürfen. Ich habe meine Familie neu kennengelernt, die eigene Familie, aber auch euch als meinen Rückhalt ganz neu erlebt. Ich habe Gottes Versorgung erlebt. Und ganz besonders auch seine Gunst im Schulprojekt. Da ist es übrigens inzwischen schon so weit, dass wir sogar die Vorabinformation haben, dass der Statut auch schon genehmigt worden ist. Ja? Also das waren so viele Wunder. Landesschule hat alles genehmigt, Ministerium auch genehmigt. Ja? Obwohl es eigentlich geheißen, das schafft man nicht mehr vor Schulbeginn. Ja? Gunst, Gunst, Gunst. Obwohl ich in der Zeit ja so leer war und meine Zweifel in meinem Kopf waren, ja, aber ich habe auch seine Vergebung erfahren dürfen. Als ich erkannt habe, was ich falsch gemacht habe, dass ich ihm tief drinnen und versteckt Vorwürfe gemacht habe und an seiner Güte für mich gezweifelt habe, ja, und mich dadurch zurückgezogen habe, dass ich an seinen guten Absichten ein bisschen gezweifelt habe. Gar nicht so ein kleines bisschen nämlich. Und ich habe erlebt, wie es mir wieder besser gegangen ist, als ich das erkannt habe und Buße getan habe darüber. Ja? Dass mein Leben wieder mehr Freude hat, mehr Antrieb, mehr Zuversicht, dass meine Beziehung zu Gott wieder enger geworden ist. Ja? Und weiter wächst. Und gleichzeitig durfte ich noch was lernen. Wieder zurück zum Anfang zur Ursachenforschung, wo ich in der Bibel nachschaut habe, Kind, da gibt es noch eine andere Stelle, die der Paulus gesagt hat, die zuerst ein bisschen anders klingt. Zuerst sagt er, wir sollen ja wie, also sagt Jesus, wir sollen wie Kinder werden, und dann sagt der Paulus da, als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Ja, das klingt aber im ersten, wenn man es so durchliest, das ist fast wie ein Gegensatz, weil Jesus sagt, seid wie die Kinder, und Paulus sagt, aber nimmer, jetzt seid ihr erwachsen. Und für mich ist das, ich verstehe das so, dass ich in meinem Glauben erwachsen soll. In meinem Glauben wachsen und lernen soll, Verantwortung zu übernehmen, dass ich eben in meinem Glaubensleben erwachsen werde. Und auf mich bezogen und meinen Weg, musste ich das jetzt ein Stück weit lernen. und selbst erfahren, weil meine Mama war immer mein Backup. Und jetzt ist sie nicht mehr da und ich muss erwachsener werden und selbst mehr Verantwortung übernehmen. Und ich kann mich nicht mehr auf ihrem Glauben ausruhen, sondern ich muss meinen eigenen Glauben haben. Aber ein Backup habe ich noch. Mindestens eins, ja. Aber ganz egal, dieses Erwachsenwerden ist ganz wichtig, aber diese Basis, dieses Kind, das ist kein Widerspruch, diese Basis des kindlichen Glaubens, dieses Urvertrauens in Gott, die brauchen wir ganz, ganz dringend. Weil interessanterweise ist diese Stelle mit dem, als ich ein Kind war und so weiter, eingebettet in ein Kapitel, wo es das Hohelied der Liebe ist, ja, wo es eigentlich um die Liebe Gottes geht, ja. Und die endet eben mit diesem Satz. Ja. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Ja. Das heißt, obwohl es da steht, werdet erwachsen, also soll erwachsen werden, ja, ist diese Basis da in dem ganzen Kapitel. Ja. Wie kriege ich ihn zurück, diesen kindlichen Glauben? Dieses Urvertrauen, selber gar nicht. Sein Geschenk. Wir können Gott bitten, und ich habe es gemacht. Wir können Gott bitten, uns das wieder zurückzuschenken. Wenn es der Feind geraubt hat, manch einer hat es vielleicht gar nicht gehabt. So ein Urvertrauen. Ja? Weil in deiner Familie, in deiner Kindheit einiges schiefgegangen ist. Und du dieses Vertrauen nicht ausbilden konntest. Und wenn du es zu deinen Eltern nicht ausbilden konntest, kannst du es wahrscheinlich und vielleicht auch nicht zu Gott machen. Ihm nicht vollständig so vertrauen. Und deswegen, ja, jetzt bin ich sehr pünktlich, das passt. Deswegen möchte ich euch ermutigen, mit mir zu beten. Wenn dich irgendwas davon betrifft, von dem, was ich gesagt habe. Das heißt ja nicht, dass du jetzt auch einen nahestehenden Menschen verloren haben musst und dadurch, aber das ist, wenn du gemerkt hast, dass dir das Urvertrauen als Basis ein bisschen abhanden gekommen ist, durch was auch immer, dann würde ich gerne mit dir beten, auch für mich nochmal. Ja? Und wenn das dich betrifft, dann würde ich jetzt vorschlagen, das Allerwichtigste und der erste Schritt ist, Gott um Vergebung zu bitten, dafür, dass man einfach nicht ihm das volle Vertrauen gegeben hat und an ihm gezweifelt hat. Ich habe es gemacht, aber ich mache es auch noch einmal. Und ich, wenn es dich betrifft, dann tu das jetzt. Wir machen kurze Stille jetzt und jeden, den es betrifft, bitte tu es. Es bringt wirklich was. Ja? Und dann bete ich nochmal mit uns allen. Ja? Wenn du Betroffener bist, dann kannst du jetzt aufstehen, du kannst aber auch sitzen bleiben, weil Gott dich eh sowieso sieht. Aber es kann auch ein Zeichen sein, dass du dich dazu stellst und dass du jetzt mit mir betest. Wenn ich jetzt für mich bete und für uns alle bete, also wenn es dich das betrifft, dann lade ich dich ein, dass du jetzt aufstehst. Wenn du magst, du kannst auch sitzen bleiben. Aber ich fange jetzt an und bete. Herr, ich bitte dich für jeden von uns, erneuere in uns diesen kindlichen Glauben, dieses Urvertrauen. Dieses Urvertrauen, das du uns als Geschenk von Geburt an gegeben hast. Und wir bitten dich um Vergebung für all unsere Zweifel, für unsere Anklagen. Auch dafür, wenn wir uns ein Stück von dir zurückgezogen haben. Herr, danke, dass du so treu bist und dass du uns so liebst, dass du uns vergibst. Herr, bitte weck in uns ganz neu diesen kindlichen Glauben, das Urvertrauen in dich, deine Güte und deine guten Absicht mit uns. Erwecke es neu. Es soll wieder die Basis unseres Lebens sein. Der Fels, auf dem wir stehen und weitergehen. Hin zu dir. Amen. Ich bin und bleibe mein Lobpreiser. Ich möchte ein Lied mit euch singen, jetzt als Abschluss. Es spricht genau von dem, was ich jetzt gesagt habe. Und ich werde euch den Text jetzt einmal in Deutsch vorlesen. Hört es euch an, lest es mit. höher als der Berg in meinem Weg, stärker als die Kraft des Todes ist, beständig in Veränderung ein Fels. Nur eins besteht. Also wenn man wirklich alles schlimm ist, eins besteht. Deine Liebe, sie scheitert nie, sie gibt nie auf, sie versiegt niemals in mir. Und dann geht's weiter. Sie geht immer weiter, sie hört nie auf. Überwältigt meine Seele und baut sie auf. Niemals wieder muss ich ängstlich sein. Nur eins besteht. Und dann im Tod und im Leben vertraue ich und bin bedeckt durch deine Liebe, Herr. Meine Schuld ist bezahlt, nichts mehr trennt mein Herz von deiner großen Liebe, Herr.